Hallo zusammen, mein Name ist Markus Becker und das ist die erste Ausgabe von Fupalava, der Podcast von Fupa Niederrhein. Hier sprechen wir über alles, was den Amateurfußball am Niederrhein bewegt, und starten wollten wir mit einem Blick auf ein paar Spiele vom Wochenende. Da die Regionalliga ja schon wieder am kommenden Wochenende startet, hatten viele Regionalligisten am Samstag effektiv ja ihre Generalprobe, wenn man so will. Und dazu wollten wir noch einen kurzen Blick in die Top-Ligen, sprich die Oberliga und die beiden Landesligen, werfen und auch kurz über ein paar Mannschaften sprechen, die schon vor der Saison irgendwo auf sich reden machen, die dann durch Transfers oder sonstiges aufgefallen sind, wenn man so will. Und abgerundet wird unsere erste Folge mit dem allerersten Gastauftritt auch noch. Und zwar habe ich mit dem Coach vom ASV Süchteln, Frank Mitschkowski, gesprochen. Und dort haben wir über die Kapitänsregel gequatscht. Habt ihr auch alle sicherlich mitbekommen, wie gut das schon bei der EM funktioniert hat. Und jetzt können wir uns auch irgendwo im Amateurfußball darauf einstellen, dass das dann auch jetzt auf dem niedrigeren Niveau zum Zuge kommt. Zu den Spielen habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Ergebnisse rausgepickt, die mir dann besonders ins Auge gestochen sind, ne? Also beginnen will ich dabei mit dem MSV Duisburg, dem absoluten Schwergewicht in der Regionalliga West. Viele sagen, dass sie dann fast gar nichts zu suchen haben in der Vierklassigkeit, und natürlich für mich gehören die auch zu den absoluten Favoriten, Top-Favoriten auf den Aufstieg. Und das reine Testspielprogramm, wenn man sich das einfach mal anschaut, das zeigt auch irgendwo auf, dass die sich nicht auf diesem Niveau sehen. Also die haben jetzt am Wochenende gewonnen mit 3:1 gegen Notts County, ein englischer Viertligist, damit kann man auf jeden Fall auch zufrieden sein, aber auch das restliche Testprogramm zeigt grundsätzlich, dass da der MSV irgendwo nach Höherem strebt. Da war dann zwar eine 3-0-Niederlage gegen Preußen Münster dabei, aber trotzdem, alleine die Testspielgegner mit einem schottischen Erstligisten, das war Hibernian Edinburgh, verlieren sie, glaube ich, 1-0. Dann war da auch noch 0-0 gegen den niederländischen Erstligisten FC Volendam. Also grundsätzlich können die auch, glaube ich, einen zufriedenen Haken hinter die Testspielphase machen. Also man hat dann zum Beispiel auch jetzt den Duisburger SV und Bezirksligisten 8-0 abgefertigt, und zuvor auch den Oberligisten SV Sonsbeck hat man mit 7-1 geschlagen. Also die niedrigklassigeren Gegner, da sah man grundsätzlich sehr gut aus, wenn man dann jetzt auch mal dieses 1-1 gegen den Bonner SC ausklammert. Aber grundsätzlich hat man auf jeden Fall vor allem das Offensivpotenzial des MSV gesehen, und das wollen die dann mit Sicherheit auch jetzt in der Regionalliga zum Zuge kommen lassen. Man hat ja schon einiges gehört über den MSV. Gegen Gütersloh werden einige Fans erwartet. Einen großen Fanaufmarsch soll es auch geben am Gütersloher Bahnhof bis zum Stadion. Also Tausende werden da auf jeden Fall unterwegs sein und das Stadion dementsprechend auch füllen. Mein letzter Kenntnisstand war, dass, meine ich, knapp 6.000 Zuschauer bzw. 6.000 Tickets schon verkauft sind. Und dann bin ich mal gespannt, wie nah man wirklich an einem ausverkauften Haus ist. Denn am Ende werden da vermutlich 8.400 Zuschauer Platz haben können. Und über die Tageskasse ist da vielleicht noch irgendwo was zu machen, dass man dem dann dementsprechend schon sehr nahe kommt zum Saisonauftakt. Ansonsten bin ich jetzt sehr gespannt, was der 1. FC Bocholt für die kommende Saison leisten kann. Die haben jetzt am Wochenende wieder gewonnen gegen die Kickers Emden. Das ist ein Regionalligist aus der Regionalliga Nord, mit 4:1 gewonnen. Wieder eine gute Leistung gezeigt. Schon zu Beginn der Testspielphase haben die gegen den SV Meppen mit 4:1 ebenfalls gewonnen. Also ist jetzt die Frage, ob Bocholt jetzt mit dem neuen Trainer Björn Mehnert die Form aus der Hinrunde der vergangenen Saison oder aus der Rückrunde irgendwo bestätigen kann. Denn bekannterweise war Bocholt ja ganz oben, stand ganz oben und hatte sogar beste Chancen auf den Aufstieg. Aber irgendwann sind sie dann eingebrochen, ne? Im Rücken scharte dann auch Alemannia Aachen mit den Hufen. Und ja, dann konnte man einfach nicht mehr die Leistung auf den Platz bringen, die man aus der Hinrunde gewohnt ist oder gewohnt war. Ne? Also vor allem am Hünting gab es dann einige blutleere Auftritte, offensiv ideenlos, und das kannte man dann einfach nicht mehr so von Bocholt. Und ich bin mal gespannt, ob man das dann in der kommenden Saison wieder ein bisschen umdrehen kann, den Turnaround schaffen kann und vielleicht sogar wieder ein bisschen oben mitspielen kann. Natürlich gibt es wieder sehr starke Konkurrenz, aber dem Kader ist es auf jeden Fall zuzutrauen. Zwar fehlt jetzt mit Malik Fakhro, der zum MSV Duisburg gegangen ist, ein absoluter Top-Spieler und Top-Torjäger vorne drin, aber der restliche Kader ist auf jeden Fall stark genug und gut genug, dass man wieder in so, ja, wenn man so will, in ähnliche Tabellengefilde dann vordringen kann. Ansonsten werfen wir jetzt auch mal einen Blick auf das Sorgenkind in der Regionalliga West, der KFC Uerdingen. Es gab ja bekannterweise in der vergangenen Saison so ein bisschen so ein Hin und Her. Reicht es dann jetzt wirklich für den Aufstieg, weil Baumberg und Schönebeck zurückziehen? Dann wollte Uerdingen am Ende vielleicht sogar doch nicht selbst aufsteigen, dann, weil es finanziell dann am Ende nicht reichen sollte. Dann ist ein Investor eingestiegen und dann klappt es am Ende doch. Und jetzt zur neuen Saison ist dann wieder ein komplett neuer Kader. Die Mannschaft muss sich komplett neu aufstellen. Und dann konnte man zumindest jetzt am Wochenende ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Man ging den Bezirksligisten VfB Uerdingen gespielt, sprich Lokalrivale, mehr oder weniger, wenn man so will. In der ersten Halbzeit sah das dann auch schon sehr stark aus. Der KFC hat dann Angriff auf Angriff gestartet, hat ein bisschen Druck gemacht, auch im gegnerischen 16er immer wieder geradlinig gespielt und dementsprechend ging man dann auch mit 5:0 in die Halbzeitpause. Danach hat der KFC aber wiederum ein paar Gänge zurückgefahren. Der VfB ist dann wieder ein bisschen mehr reingekommen und konnte dann auch die zweite Hälfte mit 2:1 effektiv gewinnen. Ein großes Fragezeichen schwirrt beim KFC jetzt noch in der Besetzung des Trainerteams. Bisher haben das ja Michel Mazingo Dinsey und René Lebejohann im Trainertandem gehandhabt. Lebejohann war offiziell Co-Trainer, während Dinsey als Cheftrainer fungierte. Das soll sich jetzt ein bisschen verschieben, sprich man spielt ein bisschen, ja, Bäumchen wechselig beim KFC. Dinsey soll dann in die Rolle des Sportchefs wechseln. Der bisherige Sportchef Adalet Güner soll zum neuen Sportvorstand werden, während Lebejohann dann vom Co-Trainer zum Cheftrainer werden soll. Aus meiner Sicht ergibt das sehr viel Sinn. Ich habe mir das damals beim Emscher Inselcup in Oberhausen angeschaut. Von der Seitenlinie wirkte das ganz klar so, als wäre Lebejohann sowieso schon der absolute Cheftrainer, denn er moderierte das wirklich lautstark, gab immer wieder Kommandos, moderierte sein Team, verteilte Lob an seine Spieler, wenn er etwas positiv gesehen hat, während Dinsey sich das eher sitzend anschaute. Ne? Also er hat nicht viel von der Seitenlinie reingerufen, bis gar nichts reingerufen. René Lebejohann war dann wirklich eher der lautstarke Kommunikator. Also sicherlich eine sinnvolle Änderung und Anpassung, wenn sie dann jetzt vonstatten gehen sollte an der Seitenlinie. Ist jetzt natürlich aber auch gleichzeitig sehr unglücklich, dass man erst eine Woche vor Beginn in den Ligabetrieb dann noch ein bisschen Unklarheit hat, was dann den Cheftrainerposten angeht. Vor allem für den KFC, der als Aufsteiger dann mit Sicherheit dann nur um den Klassenerhalt spielen möchte und dann jegliche Unruhen abseits des Platzes, also nicht sportlich gesehen, dann mit Sicherheit vermeiden möchte. Dann erlauben wir uns noch einen Blick in die Oberliga. Dort ist besonders die Kaderplanung des TSV Meerbusch aufregend. Vor allem mit Blick auf das dramatische Finish aus der Vorsaison, wo man ja bekannterweise erst am allerletzten Spieltag gegen den VfB Hilden sich den Klassenerhalt sicherte, ist es jetzt richtig spannend, was der TSV personell an Land gezogen hat. Lange war es da jetzt ganz ruhig und auf einmal ging es dann Schlag auf Schlag. Also was holt man da? Noah Kotschowski, Kolja Pusch, Pascale Talarski und Justin Hofmanns und auch zuletzt jetzt Rückkehrer Micah Kane. Also in alles Spieler, die schon mindestens in der Regionalliga zum Zuge gekommen sind. Und damit wird Meerbusch sicherlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen und vielleicht ein bisschen weiter oben angreifen. Spannend zu beobachten wird dabei auch, wie lange die neue Mannschaft braucht, um sich zurechtzufinden. Denn die großen Namen bringen einen natürlich nicht automatisch weiter. Doch damit hat der Verein zumindest mal ein ordentliches Fundament gelegt, um wieder deutlich erfolgreicher Fußball als in der Vorsaison zu spielen. Interessant wird dabei auch für mich zumindest, inwiefern zwei Verluste im Angriff ins Gewicht fallen. Denn mit Mohamed Bengtip und Oğuz Ayhan gehen zwei der erfolgreichsten Torjäger, wobei besonders Ayhan dann unter seinen Möglichkeiten blieb. Also er hatte jetzt 7 Tore erzielt in der Vorsaison, davor waren es aber auch wieder 30, sprich der TSV konnte ihn da nicht so und wie es er vielleicht brauchte, in Szene setzen, um sein ganzes Potenzial dann auszuschöpfen. Bis Mitte August bleibt auf jeden Fall noch Zeit für die neue Mannschaft, sich ein bisschen zurechtzufinden, denn erst dann fällt der Startschuss in der Oberliga. Eine Liga drunter, in der Landesliga Gruppe 1, richten sich viele Augenpaare auf die Holzheimer SG. Also der Verein geht damit wirklich offen um. Man möchte auf jeden Fall aufsteigen. In Anbetracht der Transfers, die man dann getätigt hat, keine sonderliche Überraschung, denn mit dem eben angesprochenen OS Ayan, der dorthin wechselt, oder auch mit Top-Transfers wie Mike Odenthal vom KFC oder Maurice Plunke von Wegberg Beek holt man wirklich richtig viel Qualität an Land, die den Kader wesentlich verstärken und womit man auch wirklich oben mitspielen muss. Ne? So ehrlich muss man dann dementsprechend auch sein. Ich habe die Holzheimer SG auch gegen im Highlight-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mir von Namen anschauen können. Und von im Grunde genommen, auch wenn noch ein paar Spieler gefehlt haben, sieht man schon, dass da sehr viel Qualität auf dem Platz ist. Die haben natürlich, sind natürlich gegen Fortuna Düsseldorf ein bisschen hinterhergelaufen, konnten aber über weite Strecken gut mithalten, standen defensiv kompakt. Und allein wenn man sich das Testprogramm anschaut, jetzt über die kommenden Wochen, sieht man schon, welche Ambitionen dann die HSG hat. Also die testen im Grunde genommen eigentlich fast nur gegen Oberligisten, sei es vom Mittelrhein oder vom Niederrhein, jetzt zuletzt mit dem 2-2 gegen den FC Hennef vom Mittelrhein, zeigt man auf jeden Fall, dass man auf einem guten Level ist. Davor war noch das 4-5 gegen die Spielvereinigung Schonnebeck, also die grundsätzliche Qualität kann man eigentlich schon allein davon ablesen. Ist jetzt einfach nur die Frage, wie lange der ein bisschen neu zusammengewürfelte Kader benötigt, um dann wirklich das gesamte Potenzial auszuschöpfen. Denn daran wird es liegen, ne? Also wenn es vor allem um den Aufstieg geht, dann möchte man aber zu Saisonbeginn nicht allzu viele Punkte liegen lassen und darauf wird die Konkurrenz lauern. Aber mal so ehrlich muss man auch sein, es führt im Grunde genommen keinen Weg drumherum um die Holzheimer SG und wir sind erstmal gespannt, was die dann wirklich machen können. In der Parallelliga, in der Gruppe 2 der Landesliga, ist es vielleicht umso schwieriger, einen klaren Favoriten auszumachen. Vielleicht ist dann zumindest zu erwähnen, dass jetzt der SV Scherpenberg nach einem großen Umbruch vielleicht wieder ein bisschen weiter oben angreifen möchte. Man spielt ja immer wieder weit oben mit in der Landesliga und es reichte nie wirklich für den großen Wurf. Eine Vizemeisterschaft war dann ja dabei, aber jetzt mit einem neuen Trainerteam, mit einem grundsätzlich neuen Kader an der Seite ist es mal sehr interessant zu beobachten, ob jetzt das vielleicht für den ganz großen Wurf reichen könnte. Für die Zukunft schauen wir dann noch gerne in die anderen Ligen und werfen einen genauen Blick auf die anderen Mannschaften, ob Bezirksliga oder eine der Kreisligen, das ist im Grunde genommen ganz gleich. Schreibt uns dafür aber einfach, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, unter fupa@rp-digital.de, ob Spieler, Trainer, Funktionär, wie auch immer, wir schenken euch dann gerne Gehör. Abrunden wollen wir die erste Folge von Fupalava wie angekündigt mit einem Gespräch mit Frank Mitschkowski, Trainer vom ASV Süchteln. Wir haben dort über die Umsetzung der Kapitänsregel im Amateurfußball gesprochen und zum Kontext, wer es da nicht genau mitbekommen hat, die Kapitänsregel ist einfach ein bündiger Begriff dafür, dass es nur dem Kapitän zugestanden wird, den Schiedsrichter auf strittige Szenen und Entscheidungen anzusprechen. Das wurde jetzt zuletzt bei der Europameisterschaft erfolgreich umgesetzt und soll dann auch im Amateurfußball zu Trage kommen. So, ich bin hier zusammen mit Frank Mitschkowski, Trainer vom ASV Süchteln, und wir wollen gerne reden über die Kapitänsregel, die jetzt neuerdings auch im Amateurbereich dann umgesetzt werden soll. Wir haben ja auch schon gesehen, wie das dann in der EM passiert ist, beziehungsweise wie das irgendwo aus dem Nichts dann umgesetzt wurde, beziehungsweise dort eingeführt wurde. Hat für mich auch sehr gut funktioniert. Direkt, wie siehst du das erstmal?
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich fand schon, dass da wahrscheinlich auch alle Mannschaften, alle Spieler dahingehend auch sensibilisiert worden sind, dass man das auch wirklich durchziehen wird. Und das war auch erkennbar, spürbar, dass ich glaube, ich da auch viele Spieler, die sich normalerweise dann sofort in einem Schiedsrichter auseinandersetzen, dann zurückgehalten haben und diesen Part hat dann wirklich in der Regel der Kapitän übernommen. In den wenigen Einzelfällen, wo jemand dann vielleicht doch aufgrund der Emotionalität oder der sportlichen Situation oder des Spielstandes, ne, wenn er doch Emotionen, und die gehören ja nochmal dazu, dann doch gegeben waren, dann gab es, glaube ich, ganz wenige gelbe Karten nur dafür. Doch, also ich fand es auch sehr, sehr gut. Also ich fand als Zuschauer war das mal angenehm, dass nicht nach jeder strittigen Entscheidung sofort da der Schiedsrichter angegangen wird.
Ist denn aus deiner Sicht die Regel für den Amateurfußball vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger?
Ach, was heißt wichtiger? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Profis das einfach auch vormachen, vorleben. Ich glaube, dass viele Kinder, Jugendliche, die schauen sich die Dinge an und die übernehmen auch das eine oder andere dann in den Amateursport. Und ich denke mal, wenn das schon so vorgelebt wird, denke ich mal, ist das auch eine Frage der Zeit, wann das eine Selbstverständlichkeit ist. In anderen Sportarten ist es ja schon eine Selbstverständlichkeit. Also wenn man sich Handball anschaut, Rugby anschaut, mit wie viel Respekt und da dem Schiedsrichter einfach oder wie viel Respekt da ein Schiedsrichter bekommt, man da gar nicht anfängt, großartig zu diskutieren, weil man auch weiß, wenn man da irgendwie beim Basketball gibt es sofort das technische Foul, beim Handball gibt es die 2 Minuten Strafe und ja, und keiner möchte seiner Mannschaft schaden und dementsprechend halten sich dementsprechend die Spieler dran und ich glaube, das wird beim Fußball genauso sein, ne? Also wir haben eine Regel nach 5. und 10. gelbe Karte musst du da dementsprechend aussetzen. Und wenn du dann wegen solchen Situationen die gelben Karten sammelst, dann wird auch die Sicht das Wiederfinden im Strafenkatalog, also wo es sich auch schon tief verankert, ist schon angekündigt worden von unserem Kassenwart, dass natürlich derartige Verfehlungen auch geahndet werden.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es in gewissen Extremen dann auch der Schiedsrichter irgendwo ein bisschen mehr Macht hat, ne? Also ich habe jetzt auch ein paar Beispiele gesehen. Bei uns wurde jetzt zum Beispiel auch die Schiedsrichterregel vor Ort auch umgesetzt. Und in einem Testspiel habe ich dann auch schon mitbekommen, dass 2 rote Karten verteilt wurden, eben weil sich Spieler nicht an die neue Regel gehalten haben. Denkst du, dass dann Schiedsrichter, vor allem auf Amateurniveau, die dann nicht das Level haben von Profischiedsrichtern, dass die vielleicht irgendwo dann auch solche Spiele eskalieren können, wenn dir dann das dann irgendwo aus den Fugen gerät?
Um dem entgegenzuwirken, würde ich mich freuen, wenn die auch bei entsprechenden Schulungen darauf hingewiesen werden, dass auch quasi man sich sukzessive, also die Spieler, sowohl auch die Schiedsrichter daran gewöhnen, dass man, ich weiß, es gibt kein Fingerspitzengefühl bei Schiedsrichtern, das ist nur, die wollen da einfach die Regeln dementsprechend durchsetzen und regelkonform dementsprechend ahnden. Aber ich glaube schon, dass es auch hilfreich ist, vielleicht, wenn der Spieler denn, sage ich mal, sich so verhält, dass es eigentlich geahndet werden müsste nach der neuen Regel, dass man vielleicht auch versucht, das vielleicht noch kommunikativ zu lösen, sagen, pass mal auf, ne? Normalerweise wäre genau das jetzt die Situation, wo du den gelben Karton bekommen würdest. Und gerade bei Freundschaftsspielen, wenn du sagst, was bei Freundschaftsspielen passiert, ist das doch jetzt die Vorbereitung im Amateurfußball perfekt dafür, um einfach Spieler, andere Mannschaften darauf vorzubereiten. Natürlich, wir Trainer haben da auch unseren Job zu tun, ne? Und natürlich jetzt in den Besprechungen fällt das auch, dass wir dementsprechend den Kapitän haben, der für derartige Dinge dann auch zuständig wäre. Das muss man fairerweise sagen. Ich meine, es ist jetzt ja auch nicht eine gänzlich neue Regel, dass man nicht den Schiedsrichter verbal attackieren darf. Also, ne,
Logisch,
wer sich da
klar.
unsportlich in der Vergangenheit verhalten hat, hat auch da schon den gelben Karton bekommen. Und jetzt ist es eben so, dass alleine schon, ne, ich sag mal, das aktive Gehen auf den Schiedsrichter mit einer dementsprechenden verbalen Entgleisung ist eigentlich schon sofort der Karton. Ne. Man hat es ja gesehen, ich fand es ganz gut. Die Schiedsrichter jetzt bei der EM, wenn es dann so emotional wurde, die sind dann so rückwärts gegangen, haben die Hände so sofort so von sich weg, dass sie eben die Leute wegbleiben sollen. Und die gehen dabei rückwärts, ne, damit die auch nochmal ein bisschen Zeit haben, aufgrund der Distanz zu überlegen, ne, okay, neue Regel, wenn ich jetzt weiterhin auf den zugehe, dann muss ich mit dem Karton rechnen. Ne? Fand ich ganz gut. Ich fand, das ist auch nicht übertrieben worden jetzt bei der EM. Und ich
Ich
hoffe,
mit.
dass mit gleichem Maß und mit der gleichen Geduld man auch diese Regel umsetzen wird. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich finde es wichtig. Es war eigentlich schon überfällig.
Wie habt ihr das denn im Trainerteam angesprochen und gehandhabt? Habt ihr jetzt wirklich extensiv darüber gesprochen oder war das einfach nur ein kurzer Vermerk? Hey Jungs, ihr habt alle die EM gesehen, das wird jetzt einfach auch bei uns eingeführt. Oder wie geht ihr damit vor?
Also jetzt hatten wir das noch nicht explizit in der Besprechung, sondern einfach auf dem Trainingsplatz kurz davor, danach in der Kabine wurde es thematisiert. Natürlich medial ist es ja 1, 2 Tage Radio, überall was zu hören, was zu lesen, in den sozialen Medien. Und Ich habe dann natürlich einen Screenshot gemacht von der neuen Regel, habe es einfach in die Mannschaftsgruppe gesetzt. Ne? Jeder kann lesen und somit kann sich jeder auch jetzt sukzessive darauf einstellen, was einfach zukünftig passieren könnte, ne? Wenn man sich nicht dementsprechend verhält.
Wer ist denn unter der neuen Regel am ehesten empfänglich für gelbe Karten aus deiner Sicht? Wer müsste sich da am meisten umstellen? Du hattest ja im Gespräch mit der RP erwähnt, dass dein ehemaliger Spieler Tobias Busch jetzt wahrscheinlich sehr viele gelbe Karten kassieren würde. Wer wäre es denn dann aus deinem aktuellen Kader?
Oh, also eigentlich muss ich sagen, also diejenigen, die dafür in der Vergangenheit in Frage kamen, gehörte natürlich Tobi zu. Da habe ich gar nicht mehr so viele von, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Paul Fröhling oder ein Philipp Krämer, das sind schon Typus von Spielern, die hier und da schon mal ihr Unverständnis, sage ich mal, dann auch, sage ich mal, sehr deutlich zeigen. Aber ich muss sagen, das war in der Vergangenheit im Rahmen. Also ganz, ganz wenige meiner Jungs haben wegen solchen Aktionen in der Vergangenheit gelbe Karten bekommen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer denn aus meinem Kader da Spitzenreiter werden könnte. Da müssen wir vielleicht mal nach der Hinrunde nochmal drüber sprechen, wie sich das dann tatsächlich entwickelt hat. Ich glaube aber viel mehr, dass sich die Mannschaften auch schnell darauf einstellen können. Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk und das ist auch nicht was gänzlich Neues, was ich schon gesagt habe. Und ich glaube schon, dass die Trainer darauf hinweisen werden, aber dass die Spieler auch von sich aus wissen, okay, gehe ich jetzt den Schritt auf den zu und ich bin vielleicht sogar auch schon vorbelastet oder bin dadurch jetzt vorbelastet und habe dann kein taktisches Foul mehr und bin dann einfach oder kann nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen, weil ich mir in dieser Form eine dumme gelbe Karte geholt habe. Deswegen glaube ich, muss man da gar nicht mehr so viel sagen. Dafür ist halt, haben einfach die Medien schon ihren Beitrag zu beigetragen, dass da nicht jeder, der es noch nicht wusste, aber ich spätestens jetzt Bescheid weiß.
Damit können wir das auch das Ganze irgendwo abrunden. Ist eine positive Entwicklung, die dann sehr schnell umgesetzt wurde, sowohl auf dem Profiniveau als auch jetzt im Amateurfußball. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann von den Spielern aufgenommen wird. Also ich danke dir für deine Zeit, Frank, und ja,
Sehr
bis bald.
gerne. Alles klar, bis bald. Ciao, Markus.
Ich danke euch fürs Zuhören, denn das war's jetzt mit der ersten Folge von Fupalava, dem neuen Podcast von Fupa Niederrhein. Weiter geht's direkt am Donnerstag. Dann steigt schon die Vorfreude auf die neue Regionalligasaison, denn einen Tag später geht's schon direkt weiter mit dem Eröffnungsspiel von MSV Duisburg gegen den FC Gütersloh. Vielen Dank fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis bald.